Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Marco Jank. Hallo Marco.
Hallo, hallo, hallo.
Heute ist ein besonderer Podcast. Wie viele Jahre haben wir gebraucht, um den zu machen?
Ich meine, wie lange gibt es euch jetzt? Sag mal eine Zahl.
21 Jahre.
Ihr fühlt da 21, für mich sind es so viel. Ja, hat lange gedauert.
Jetzt für die Hörer, die hier zuhören, Marco ist für mich in Berlin ein ganz besonderer Mensch, der viele Sachen macht.
So, ich geh dann mal.
Ja, ja, ich weiß, der hält es immer nicht aus, wenn man darüber redet. Und für mich, er macht immer ganz viele neue Sachen, die ich sehr beeindruckend finde. Und gerade im Vorgespräch vor der Sendung haben wir uns schon wieder unterhalten, habe ich wieder Sachen gelernt, die ich auch nicht gewusst habe von ihm. Also wie immer eine spannende Sache. Und auf diese Reise mit seinem ersten Schwerpunkt, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, war das deine erste berufliche Liebe jetzt in der Selbstständigkeit? Suchmaschinenoptimierung, ist das eigentlich so ein bisschen?
Ja, das war sicherlich meine erste Liebe und Leidenschaft. Also wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich eigentlich mit einem Online-Shop angefangen habe für Druckerzubehör. Darüber entstand so die Liebe für die Suchmaschinenoptimierung, halt irgendwie zu gucken, wie erreiche ich was, Search-Traffic über Google zu generieren, faktisch in deiner Sprache einen Vertriebskanal zu generieren. Ja. Und ja, ich glaube schon, dass das Leidenschaft ist, was mich da treibt, aber das treibt mich grundsätzlich als Mensch. Also das war nur jetzt der Fokuspunkt, die Suchmaschinenoptimierung. Aber das durchzieht sich jetzt eigentlich durch mein ganzes Leben. Bin halt, glaube ich, ein ziemlich leidenschaftlicher Mensch.
Ja. Und du hast dich selbstständig gemacht, hast ja erzählt gerade, mit einem Online-Shop. Und Suchmaschinenoptimierung war wahrscheinlich, naja, eine Notwendigkeit, ne? Um jetzt nicht nur Traffic zu kaufen, sondern auch organischen Traffic zu kriegen. Hast du dann gesagt, muss ich irgendwas tun, hast dich damit beschäftigt, hast angefangen, das zu machen. Und daraus ist dann, wie lange hast du deinen Online-Shop betrieben, bis du den dann verkauft hast?
Also von 98 bis 2002 haben wir kompatibles Druckerzubehör verkauft im Netz. Also sehr erfolgreich, haben dann 2002, als die Margen so im Endeffekt verfallen sind und alle so über China-Importe gelaufen ist, irgendwie gesagt, nee, da muss ich was ändern. Ich habe zumindest probiert, immer so eine Vorausschau zu haben, wie sich der Markt entwickelt, um mich selbst so ein bisschen safe zu halten. Und habe dann gesagt, da ist die Zukunft nicht für mich irgendwie, diesen Kampf halte ich nicht durch, irgendwie mit China-Containern, irgendwie das Handling, das war mir zu radikal. Und dann habe ich mich darauf fokussiert, was ich eigentlich gemacht habe die ganze Zeit, nämlich eigentlich SEO, Suchmaschinenoptimierung, habe eine Menge Traffic über Suchmaschinen bekommen, eine Menge Kunden, eine Menge Umsatz darüber gemacht, habe gedacht, okay, das kann ich ganz gut, also bleibe ich in dem Thema. SEO war damals sowieso irgendwie so eine Marketingdisziplin, die sich ganz gut verkaufen ließ. Die Leute, die es da damals am Markt gab, das waren vielleicht gefühlte 20, 30 Leute, die es wirklich beherrschten. Ja, und dann glaube ich schon, dass ich einer davon war. Und deswegen war es, glaube ich, logisch, eine Agentur aufzumachen, die sich halt mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt.
Und die Agentur gibt es ja heute noch?
Ja, genau. Die heißt Sumago.
Genau, die Sumago. Oder was heißt das Go hinten? Also Suchmaschinen kann ja vorne noch fast.
Ja, genau. Also von der Basis her kam es mal genau daher. Suchmaschine, ja. Und dann Go für Starten. Aha. Irgendwie so. Okay. Ziemlich einfach und geschmacklos.
So. Aber wie so oft, ich sag das ja im Podcast öfter, man kann ja jeden Namen haben, am Ende wird er für die Kunden durch unser Tun mit einer Bedeutung hinterlegt und nicht nur durch den Namen an sich. Ja. Manchmal hat man vielleicht einen coolen Namen, das ist toll, aber es gibt auch ganz schwer Namen, wo man sagt, die sind sofort verständlich, meistens sind die nicht verständlich und dann sitzen Leute da und kommen mit ihrem Firmennamen. Ich hatte gestern Besuch hier bei mir im Büro und die haben einen Firmennamen, wo ich dachte, was ist das für ein Name? Ja? Der ist ja total doof. Aber dann sagt die, ja, wir haben dann gesucht, was wir im Internet überhaupt noch an Domains finden, irgendwo in irgendeiner Form, ja. Und das Einzige, was blieb, war quasi dieser merkwürdige Kunstname, den die sich dann heute gegeben haben. Ich finde ihn immer noch doof, sagen wir mal so. Ja, also ändert nichts an meiner Meinung. Aber ich verstehe auch, das hat sich vielleicht auch verändert, ne, wenn man überlegt.
Also heutzutage, ich glaube, ich bin super froh, dass wir uns damals nicht SEO irgendwie genannt haben. War ja damals eigentlich so die Zeit, wo man nur mit Keyword-Domains gearbeitet hat. Und jetzt eigentlich in der Zeit des Wandels, sag ich mal, wo es doch alles wieder in Richtung Marke geht, in Richtung Brand, bin ich super froh, dass wir nicht diese drei Buchstaben irgendwie in der Firmenbezeichnung haben. Das war jetzt nicht so richtig super kalkuliert, aber ja, aus dem Instinkt heraus war es vielleicht genau die richtige Entscheidung.
Hat sich gut ergeben. Und, genau. Und wenn du jetzt an diesen Suchmaschinenmarkt anguckst, also einmal ist der natürlich, ich habe das ja so aus der Ferne immer beobachtet, ja, der ist auf der einen Seite natürlich riesig geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich da eine Zeit lang da getummelt haben. Ich glaube, dass die große Welle vielleicht durch ist, also die klassische große Welle. Das Hauptwachstum in dem Markt ist wahrscheinlich erledigt. Oder sagen wir andersrum, der Wettbewerb ist eben sehr groß geworden. Und heute sind das ja viele. Ne? Du kennst auch ganz viele, kann man den Hörern auch gleich sagen. Du bist ja nicht nur jemand, der sagt, ich mache eine Suchmaschinenagentur, sondern du hast ja danach die wichtigste.
Ja, also vielleicht die wichtigste, vielleicht würde ich gelten lassen, Szeneveranstaltung im Bereich Suchmaschinenoptimierung im deutschsprachigen Raum, so würde ich es vielleicht titulieren.
Genau. Ja, also wo sich die Leute treffen, die sich Tag aus, Tag ein damit beschäftigen. Seit vielen, vielen Jahren macht ihr ja die Szeneveranstaltung hier in Berlin in Köpenick.
Und die Campix?
Die Campix, genau, ja, muss man dazu sagen. Und die Campix hat in der Zwischenzeit ja auch noch eine Schwester bekommen oder einen Bruder, wie man das will. Und da macht ihr ja auch noch andere Themen. Also und das ist so ein bisschen, was ich, wenn ich jetzt an dich denke, was mir immer wieder einfällt, wie du Dinge nicht nur dir überlegst, da gibt es ja viele Leute, die einfach eine Idee haben, sondern dass du immer ein Thema nimmst und treibst und plötzlich kommt da noch was anderes bei raus. Das bewundere ich auch, ja. Das ist also eine große, große Fähigkeit. Also nicht nur so sagen, ich habe eine Suchmaschinenagentur und betreue einfach meine Kunden und arbeite mein Zeug ab und warte auf den Tag, bis Suchmaschinenoptimierung, genau wie früher mit dem Druckerzubehör, so eine Art China-Container geworden ist, ja. Sondern du hast dann relativ schnell angefangen zu sagen, da gibt's nichts. Es gibt keine wirkliche Veranstaltung, wo sich die Leute treffen können, die nicht nur drüber reden wollen, sondern die jeden Tag damit arbeiten. So eine Art Familientreffen, würde ich mal sagen. Ja, ist ja wie so eine Art Reunion, ja, würde man in Amerika sagen. Ich glaube, es ist die Veranstaltung, wo die Leute alle hinkommen, die sich mit Suchmaschinen beschäftigen, Suchmaschinentraffic?
Ich würde mal sagen, es ist die familiärste Veranstaltung, also so die szenelastigste. Also es gibt natürlich andere große Konferenzen, wo auch viele Leute einfach aus Vertriebsgründen auch hingehen. Die treffen sich da auch. Die haben natürlich auch einen Networking-Anteil. Aber ich glaube schon, dass wir so die organischste sind, einfach so auch von der Trägerschaft, weil ich die Leute halt persönlich auch sehr lange und sehr gut kenne. Ja. Deswegen hat es was anderes vielleicht. Das macht vielleicht auch den Charme aus, ja, genau.
Und wie lange gibt's die jetzt, die Campix?
Also wir haben 2009 angefangen, das heißt, wir waren im 7. Jahr dieses Jahr. Ja. Und bauen halt das Konzept so ein bisschen aus, weil sich die Welt da draußen einfach verändert hat. Also Suchmaschinenoptimierung so alleine ist erstmal nicht so mehr das Hype-Thema. Ja, wir sind jetzt in Zeiten von Content-Marketing und Inbound-Marketing, was immer sich dahinter verbirgt. Ja. Aber angefangen, muss ich ehrlicherweise sagen, ist nicht nur grundsätzlich in meinem Kopf entstanden, diese Veränderung, sondern sehr stark getrieben von Google. Ne? Ja. Als Google angefangen hat, irgendwie User-Signale in die Bewertung mit reinzunehmen, war natürlich diese Zeit der Extrem-Fakes zumindest vorbei. Also diese ganzen Spam-Geschichten, ich nenne es jetzt so, wir Suchmaschinenoptimierer werden ja gerne als Internetverstopfer irgendwie auch bezeichnet. Und viele davon haben halt recht. Wir haben halt einfach das gemacht, was ging, und haben darüber Traffic gezogen. Den Zahn hat uns Google gezogen, indem halt User-Signale dazugekommen sind und Google sehr gut sehen kann mittlerweile, ob Leute der Inhalt interessiert oder ob der einfach nur Mist ist. Und die Veränderung im Algorithmus hat mich zum Beispiel vor 3 Jahren angestoßen, als Panda so ausgerollt wurde von Google, halt mir Gedanken darüber zu machen, wo ich halt in 5 Jahren stehe. Vielleicht bin ich sehr als Unternehmer sehr sicherheitsbedacht und denke mir ja, wo stehe ich denn persönlich in 5 Jahren? Also gar nicht mal so, wo steht Google in 5 Jahren, sondern wo stehe ich in 5 Jahren und welche Rolle spielt Google in dem Spiel eigentlich noch? Und da wurde die Welt schnell größer halt. Ne? Also ich habe mich viel stärker mit irgendwelchen anderen Marketingfeldern beschäftigt. Und die Campix jetzt im Kern, wir haben ja dieses Jahr eine ganze Woche gemacht mit sehr vielen anderen Themenfeldern wie Neuromarketing, Kreativität, Kommunikation und so. Die sind halt auch alle in meine Welt mit reingekommen und ich glaube, so das Potpourri aus diesen ganzen Möglichkeiten ist das, was Unternehmen da draußen helfen kann, erfolgreich in den nächsten Jahren zu werden. Mhm. Aber das viel Tobak, was da auf uns einströmt, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, wie man denn überhaupt lösen kann in dieser ganzen multidimensionalen Welt, einfach so als Mittelständler einen Weg für sich zu finden. Das ist, glaube ich, nämlich die Hauptschwierigkeit. Ich bin sicherlich in bestimmten Teilen Fachidiot, aber ich kann auch nur in dieser Fachidiotie bestimmte Felder zusammensetzen, die für mich denn effektiv arbeiten. Ja. Und die einzelnen Felder muss man sich, glaube ich, erstmal erarbeiten.
Ja. Also das auch, also wir können ja gleich nochmal eine Reise machen, wo quasi diese Suchmaschinenoptimierung, weil nicht jeder, der das hört, kennt sich darin so gut aus wie du und ich in Teilen, ja. Und die andere Frage, was passiert da eigentlich da draußen? Und wir haben ja die gleichen Kunden, Mittelständler, ja, Leute, die jetzt keine Weltkonzerne sind, die sich ja beliebig Experten und Agenturen und was auch immer anheuern und zur Not alles machen, egal ob es geht oder funktioniert oder nicht, die machen einfach alles in der Hoffnung, irgendwas wird schon kleben bleiben. Das kannst du dir als Mittelständler ja gar nicht leisten. Und deswegen, genau das ist die große Problematik. Wie kriege ich das denn jetzt nun hin, ja, dass mein gesamtes Marketing funktioniert? Und für die, die es jetzt hören und sagen, Panda, das kenne ich nur aus dem Zoo, was ist denn Panda? Was ist ein Panda?
Na, Panda war ein Update, was Google rausgebracht hat, was sehr inhaltsgetrieben war. Also der Panda-Algorithmus sollte halt auf Basis bestimmter Parameter den Inhalt einer Seite bewerten können. Ja, also so ein großer Dorn war ja Google immer im Auge, dass ja viele SEOs auch angefangen haben, irgendwelche Inhalte von anderen Seiten sich zusammenzusaugen und daraus neue Inhalte zu generieren. Und das sind halt oftmals Inhalte, die nicht schön dargestellt worden sind. Ja, das Auge ist in jedem Fall mit. Und die halt aber auch doppelt da sind, ne? Und die keinen Mehrwert, so in Anführungsstrichen, liefern für den Leser. Und das war so eigentlich der Kern, dass Google halt gesehen hat, ja, die inhaltlich wertvollen Seiten, die wollen wir halt nach vorne bringen. Die Seiten, die Mehrwert liefern, das in Kombination mit den User-Signalen, war halt das, was Panda ausgemacht hat. Und das war eigentlich so. Auch gab ja noch so ein anderes Tier, den Pinguin, der so in Links, also ein großer Teil von SEO ist ja immer noch das Link-Building, der sich mit den Links beschäftigt hat, aber inhaltlich war es halt dieses Panda-Tierchen, was da die Veränderung geschafft hat.
Und User-Signale sind im Wesentlichen, was der Nutzer macht, ob der zurückklickt oder was ist
dann? Genau, also die klassischen Sachen sind Verweildauer, Bounce Rates, also die Absprungraten von der Seite, dass ich wieder woanders hingehe und damit der Suchmaschine auch signalisiere, das war jetzt nicht so das Richtige oder ich bewege mich irgendwie in einer informationellen Suche und will mich sowieso nur informieren und springe halt hin und her. Die Umfelder sind ja für Google relativ klar, wo kommt es jetzt her? Sind es jetzt Suchen, die mehr in den Verkauf reingehen oder wo sich Leute informieren wollen? Und die haben natürlich, die funktionieren nach bestimmten Rastern, da gibt es bestimmte Werte, die Google halt erfassen kann. Und wenn die Leute halt exorbitant mehr abspringen aus diesen Ergebnissen, dann ist es natürlich ein schlechtes Signal, weil Google eben interpretiert, das interessiert die Leute nicht. Also muss ich halt in der Optimierung dafür sorgen, halt Inhalte zu bauen, die halt Leute interessieren, die die Leute lange auf den Seiten halten und eben die Bounce Rates runterbringen, neben allen anderen Faktoren, die in der Suchmaschinenoptimierung immer noch natürlich wichtig sind, wie eine Title-Optimierung, eine Description-Optimierung, eine Struktur H1, H2, H3, irgendwo, wo nehme ich jetzt Bildmaterialien her oder Videos oder wie baue ich mein Content auf?
Es ist sozusagen nicht einfacher geworden und auf eine Art ist es einfacher geworden.
Es ist Marketing geworden. Früher war es halt ein Fake. Mittlerweile ist es wieder klassisches Marketing. Das heißt, ich muss was tun. Ich muss mir Gedanken um meine Marke machen, Gedanken um meine Inhalte machen. Und eigentlich ist es das, was, ja, also klassisches Marketing und Unternehmertum, glaube ich. Das ist jetzt angekommen, auch im Netz. Da ist das Netz halt reifer geworden. Wir haben 10 Jahre Radikalität jetzt gehabt. Und da mussten wir vielleicht auch durch, eine Menge zu lernen. Aber jetzt ist es wieder knallhartes Marketing. Also Marken, die in der gute Storytelling haben, die eine gute Markenbotschaft haben, die coole Produkte haben, die gut vermarkten können, die werden sich halt am Ende des Tages durchsetzen, weil diese Werte halt dazukommen. Und wenn die das halt noch mit SEO oder anderen Marketinginstrumenten kombinieren, online oder offline, dann wird es am Ende des Tages erfolgreich sein. Und da will Google auch hin. Also Google will ja nicht irgendwie für SEO grundsätzlich arbeiten, sondern die wollen das beste Suchergebnis anbieten am Markt und wollen Hilfe, ein Dienstleister sein, eine Hilfestellung geben. Und das erreichen sie immer besser. Natürlich gibt es immer noch eine Menge Zeug da draußen, wo man sagen kann, ne, da funktioniert es noch nicht so richtig. Aber der Weg ist, glaube ich, klar und da bewegen wir uns deutlich hin.
Ja. Und das hat dann auch irgendwie in der Industrie, kann man dazu sagen, also in dieser SEO-Industrie, wenn man das so nennen möchte, die Dienstleister, die dort SEO gemacht haben, die ja viel, da gab es ja ganz obstruse Dinge, Link-Building und Farmen und Content-Farmen mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, die Inder mögen es mir verzeihen, mit irgendwelchen armen Indern, die dann tausendfach irgendwelche Artikel irgendwo reingetatzelt und kopiert, Copy und Paste da irgendwo reingestellt haben mit irgendwelchen Links. Das war so ein bisschen wie so ein Hausputz, ne? Das haben die größtenteils eliminiert und rausgekickt und alle Leute, die sozusagen dieses, sagen wir mal, doch sehr grenzwertige SEO gemacht haben, sind dann mit ihren Suchergebnissen sehr schlecht oder gar nicht mehr aufgetaucht?
Na, grenzwertig ist immer, also ich glaube, dass es sehr geschickt ist, in einer bestimmten Phase mit einem bestimmten Projekt das zu machen, was funktioniert. Ja. Vielleicht nicht mit seinem Hauptprojekt, also wenn ich jetzt eine Firma bin, dann würde ich jetzt nicht mit meiner Hauptfirmenseite vielleicht jetzt hier so am Rand der Klippe mich bewegen, aber ich glaube, dass ein Geheimnis sicherlich ist, vielleicht mit einem Nebenprojekt die Möglichkeiten, die es gerade gibt, auszunutzen. Am Ende des Tages fragt kein Mensch danach, ob ich jetzt ethische Grundsätze grundsätzlich, also in Form von Suchmaschinenoptimierung jetzt eingehalten habe.
Ja, das ist
sondern
klar.
Wenn ich halt an der Klippe langlaufe, habe ich das Potenzial, mehr Leute zu erreichen, mehr Traffic zu bekommen und die Währung ist ziemlich hart. Ich glaube, das sollte man in jedem Fall machen. Aber klar, Google ist in die Richtung gegangen, hat den Markt jetzt durch den Algorithmus bereinigt. Und die Industrie hat sich verformt, klar, bestimmte Sachen haben nicht mehr funktioniert. Andererseits gibt noch so eine andere Welt, die klassische SEO-Dienstleistung wird, also mit Title-Optimierung, also ja, diese ganzen On-Page-Geschichten, die funktionieren natürlich immer noch und die werden jetzt natürlich als Sau auch durchs Dorf getrieben. Jeder hat das so sich auf die Fahne geschrieben, auch große im Mittelstand vertretene Unternehmen machen jetzt dieses On-Page-Optimierung im klassischen Sinne, weil einfach, glaube ich, der normale, in Anführungsstrichen, Nutzer jetzt den Wissensstand vor 5 Jahren erst hat. Ja? Also die ganzen Sachen, die wir damals vor 5 Jahren erzählt haben, mich eingeschlossen, die kommen jetzt so langsam bei den Leuten an und das sind aber dann schon wieder die falschen Sachen. Ja, das ist halt erschreckend. Das heißt, irgendwie beackere ich immer den Markt in der Zukunft irgendwie und der Markt unten, der so die verbrannte Erde, sag ich mal so, die kommt jetzt erst so in den Mittelstand, den wir vielleicht so
kennen. Und was wäre, wenn du jetzt sowas sagst, wie die Leute, ist es vielleicht auch logisch, das dauert eine Weile, bis das da unten ankommt, bis die Leute das begriffen haben oder denken, oh ja, jetzt habe ich 100 Mal gehört, On-Page-Optimierung, also die Landeseite zu optimieren, auf der mein Traffic ankommt, da muss ich jetzt was machen. Was ist denn deiner Meinung nach, Stand jetzt, 2015, was wäre denn jetzt deiner Meinung nach zu machen?
Also im Kern geht es eigentlich darum, was also diese normale Markenbotschaft, das ist eigentlich so der Kern. Habe ich ein Produkt oder habe ich irgendwas, was ich aussagen will?
Ja.
Weil darum dreht sich im Endeffekt alles, was in Sachen Inhalt entsteht, auf der Seite. Und im Kern muss ich mir auch mal darüber Gedanken machen, welche Vertriebswege habe ich vielleicht, welche Produkte habe ich, mit welchen Margen, in welche Märkte will ich vielleicht auch in die Zukunft rein. Und dann fange ich an, erstmal eine Informationsarchitektur meiner Seite zu bauen. Viele gehen ja einen anderen Weg und haben jetzt eine Firma und denken, oh, wir müssen jetzt im Internet irgendwie was machen, gehen zu einer Webdesign-Bude, sage ich jetzt mal, und lassen sich irgendwas erstellen. Und da geht's halt um Schönheit, um visuelle Reize. Ja. Und das bildet oftmals nicht das ab, was ich eigentlich so auf der Vertriebsseite eigentlich erreichen will, wo ich mein Geld verdiene. Und dann sind es schon falsche Richtungen. Das heißt, ich muss mir eigentlich Gedanken um mein Unternehmen machen, da, wo ich das Geld verdiene. Das müsste auch der wichtigste Inhalt sein. Das muss halt sehr präsent dargestellt werden. Und darauf baue ich meine Informationsarchitektur auf, gucke mir an, welche Keywords in diesen Feldern stattfinden, baue mir eine Prioritätsliste auf. Auf Basis dieser Prioritätsliste baue ich eine Informations- und Navigationsarchitektur. Das heißt, wenn ich eine Navigation auf meiner Seite habe, dann sollten auch die Hauptbegrifflichkeiten in der Navigation so auftauchen, weil ich einfach auch Google wieder signalisiere, hey, das ist in meiner Wertigkeit ganz oben, ja, wie so ein Schaufenster. Ich gehe irgendwie durch eine Ladenstraße und das, was mir aktuell wichtig ist, das hänge ich hoffentlich ins Schaufenster und preise das auch sehr stark an. So ist es ja im Endeffekt auch. Google sieht halt, ist ein Link halt auf der Startseite sehr weit vorne platziert. Und dann, wenn es so ist, dann wird er eine hohe Wertigkeit haben. Das heißt, das erstmal einzunorden, ist erstmal wichtig. Und dann zu gucken, ja, wie viel Suchvolumen. Google zeigt mir ja, wie viel Suchvolumen auf bestimmten Keywords ist. Das abzufragen. Und dann Inhalte, um diese Themen zu bauen, die ich denn da selbst anbiete. Und nicht nur Inhalte, wo ich persönlich denke, dass ich die habe, sondern Inhalte, die den Leuten auf der anderen Seite helfen, zu verstehen, was ich denn für Produkte anbiete oder Dienstleistungen oder whatever. Und das ist natürlich oftmals so ein Perspektivwechsel, weil viele Unternehmer einfach dazu neigen, gerne sich selbst darzustellen. Das ist in bestimmten Bereichen in der Selbstreputation natürlich total wichtig, aber wenn ich als Marke nach vorne gehe, geht's nicht in erster Linie um mein Produkt, sondern um das, was das Produkt macht. Also was das macht, ob es mir hilft, ja, ob es ein Problem von mir löst. Und auf die Probleme, die ich habe, einzugehen und dann erst auf das Produkt zu kommen, das ist, glaube ich, so, ja, so der Kernschlüssel jetzt. Neben allen On-Page-Faktoren, Title, Description, ja, wie der Inhalt aufgebaut ist.
Und ich kann das nur unterstreichen. Also meiner Meinung nach, das findest du in den traditionellen Broschüren auch. Die meisten Mittelständler lassen sich von einer Agentur, weil es leichter ist, eine Broschüre verkaufen. Da steht drin, wir machen bla, wir sind toll, wer wir sind, unsere Historie, bla bla bla. Und der letztendliche Leser, der am Schluss das Ding lesen soll, der kriegt das, blättert das auf und sagt, interessiert mich nicht. Weil mich interessiert ja nicht der Unternehmer und wie erfolgreich der ist. Der interessiert mich am Schluss, wenn ich entscheide, will ich den kaufen oder nicht. Ja? Will ich den nehmen oder einen anderen Anbieter. Aber ehrlich, im Kunden geht es um seine Themen, seine Probleme und nicht um die tollen Erfolge, die das andere Unternehmen da hatte. Ja? Und das ist auf einer Webseite so, das ist in einer Broschüre so, aber es ist natürlich sehr viel schwieriger, sowas mit Kunden zu bauen. Ja. Also wenn du zum Kunden gehst und sagst, dann sagen die, ja, aber ich diskutiere viel häufiger mit Kunden aber ich finde, das sollte dann noch links, 3 Millimeter weiter nach links oder rechts, ja. Statt zu sagen, Leute, könnt ihr mal einen Textentwurf liefern, wo jemand, der ihn liest, sagt, oh ja, spannend, will ich mehr wissen. Ja? Also diese wirkliche Arbeit, die heißt, die Struktur zu bauen, den was verkaufe ich überhaupt und wie kommuniziere ich das und was ist der Nutzen für meinen Abnehmer? Also wer soll das überhaupt kaufen und wer soll es nicht kaufen? Und für wer soll weggehen, wenn er auf meine Seite kommt? Wen will ich gar nicht, dass er anruft? Ja? Wen will ich, dass er anruft? Also diese Unterscheidung zu machen, wie soll der überhaupt reagieren? Soll der was kaufen? Soll der klicken? Soll der sich irgendwo eintragen? Diese ganze Arbeit, die will ja gar keiner machen, sondern wir nehmen jetzt ein Template, klatschen da alles zueinander, sagen Hurra und los. Ja? Und ich glaube, das ist noch ein großer Wandel. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch dauern wird, bis das ankommt, weil das natürlich auch in den Agenturen, so meiner Erfahrung nach, auch meistens auch nicht deren Expertise ist. Und man müsste ja zuerst zu Leuten wie dir und mir kommen und sagen, okay, wir haben hier ein Thema, wir wollen ein Webprojekt machen.
Also zu anstrengenden Leuten.
Das anstrengend, ja. Wir sind nämlich genau das, wir sind nämlich für die anstrengend. Wir sagen
nicht, aber wir sind für viele, glaube ich, auch da draußen die Chance. Also das geht jetzt so ein bisschen natürlich so auch ein bisschen in die Breite, aber ich glaube, in dem Spiel, was da draußen passiert, gerade in dem Wandel, in dem digitalen Wandel, in Zeitalten des Internets, gibt es vielleicht nicht mehr sehr viele Chancen für den Mittelstand, sich wirklich zu platzieren. Ja. Die großen Hirsche, die wirklich den Traffic da draußen ziehen und sich auch immer weiter in diesen Offline-Markt reindrängen, die werden irgendwann so mächtig werden, dass sie eine Menge vom Mittelstand erdrücken. Ja. Und ich glaube, wir haben jetzt nochmal durch diesen Wandel eine super Chance eigentlich, gerade für den Mittelstand, sich in diesem ganzen Bereich super zu platzieren, sich zu formieren und sich nochmal ein eigenes Bild zu geben und damit einen eigenen Markt auszuprägen. Wenn die Großen erstmal wieder verstanden haben und auf die Straße gebracht haben, wie das mit dem, was wir gerade beschrieben haben, mit dieser Problemlösung wirklich funktioniert und die das authentisch auch einigermaßen über irgendwelche Träger hinbekommen, dann wird es für den Mittelstand in meiner Vision extrem eng, weil das hat die Erfahrung gezeigt, dass wenn die das Geld erstmal in die Hand nehmen und die Köpfe die richtigen Entscheidungen treffen und die soweit sind, dann überrollen die den Markt schon, weil die Expertise von den Fachleuten aus dem Markt ziehen. Klar. Wir haben es im SEO-Bereich klassisch erlebt, dass als die großen Verlage oder die großen Konzerne gemerkt haben, hey, SEO ist wichtig, haben die halt alles nach Inhouse akquiriert und da spielte Geld gar keine Rolle mehr. Viele Leute, die ich noch kenne aus der Szene, die sich mal selbstständig gemacht haben, sind jetzt als Inhouse, also im Inhouse-SEOs angestellt im eigenen Konzern und machen da im Endeffekt die Arbeit für den Konzern oder für die Reichweite des Konzerns und die verschwinden natürlich vom Markt und stehen dem Mittelstand auch nicht mehr zur Verfügung. Ja. Also ich glaube, diese Welle, wir haben vielleicht noch, also meiner Vision so 5 Jahre, wo man wirklich was reißen kann, weil die großen Supertanker, die Bewegung noch nicht so hinkriegen, aber wenn sie es hinkriegen, wird es wieder verdammt schwierig. Wieder
Und jetzt eine Frage, die ich habe. Ja? Ich erlebe das ganz oft, dass dann Leute kommen und sagen, also ich will, natürlich, jeder will auf Seite 1, ja, ich will eine Google-Suche eingeben, irgendwas, egal, ja. und ich will auf Seite 1. Gut. Und dann sagst du, naja, was sucht denn euer Kunde oder mit welchen Suchbegriffen sollte das dann sein? Und dann kriege ich eine Liste von, sagen wir mal, 150 Worten oder Phrasen oder beides. Und da steht dann, für alles auf Seite 1. Geht das?
Also, nee. Nee, ne? Also, aber die Anfragen sind genauso fatal wie die Anfragen jetzt, ich möchte für den Begriff, für einen Begriff nur auf Nummer 1, weil der ist mir der wichtigste. Ja. Ich glaube, das zeigt halt so diese, dass die Sicht völlig falsch ist. Und ich glaube, da fängt zumindest meine Arbeit an, irgendwie das aufzubrechen und zu sagen, hey, wo sind denn, ist das jetzt wirklich dein Keyword-Set? Ist das jetzt das, wo du hin willst oder das, was dir Google vorgibt? Das Problem diskutieren wir ja auch die letzten Monate auch extrem stark, dass wir gerade in der digitalen Welt jetzt diesen Daten hinterherrennen, die andere liefern, egal wie richtig und falsch die sind. Das heißt, viele kommen auch mit den Zahlen zu mir und sagen, hey, das ist jetzt irgendwie das und das Suchvolumen. Ja, das ist ein Teil der Wahrheit, aber vielleicht ist ein Teil auch der Wahrheit, den ich nicht sehe, wo es das Suchvolumen noch nicht gibt, wo es aber den Markt durchaus gibt, aber noch keiner danach sucht. Die beste Chance im Endeffekt, sich sein eigenes Suchvolumen zu schaffen und Marktführerschaft in dem Bereich zu bekommen. Also einfach ein bisschen out of the box zu denken und das Set ein bisschen zu erweitern. Das ist schon extrem wichtig. Auch wo will ich hin? Ja, habe ich jetzt vielleicht ein Produkt und beschäftige mich trotzdem mit Feiertagen und habe so einen Jahreskalender, weil ich mein Produkt jetzt in Verbindung mit bestimmten politischen Anlässen oder auch mit Feiertagen oder Hochzeiten etc. pp. Kombiniere. Da sind ja viele schon so echt ängstlich und haben gar keine Sicht auf ihre eigenen Zielgruppen. Also ich glaube, dass es schwierig ist, einfach mit so einem Vorsatz, also der Einstieg ist vielleicht genau der richtige für den Kunden, um zu sagen, hey, ich habe mich schon mal damit beschäftigt. Das zeigt ja so ein bisschen, ist ja eigentlich eine gute Grundlage. Aber im Kern geht es eigentlich darum, oftmals ist es so erstmal eine blanke Zerstörung der Strategie, die sich die Kunden denn da zurechtgelegt haben und ein Neuaufbau, eine Justierung, die jetzt gerade modern ist, aus meiner Sicht. Also das habe ich auch gelernt, gibt natürlich ganz viele Wahrheiten und ganz viele Perspektiven. Aber ich nehme für mich schon den Anspruch, halt sehr akribischer Arbeiter zu sein und eine Menge erlebt zu haben. Ja. Und mir geht es immer um Vision. Das heißt, irgendwie dem weißen Hasen hinterher zu rennen, das, was alle machen, ist für mich nicht so die große Vision. Weil da werde ich nie einen Markt erreichen, der mich als Mittelständler jetzt irgendwie eine Marktführerschaft bringt. Sondern ich muss schon auch Felder mir suchen, wo ich der Marktführer bin. Und das sind halt oftmals Bereiche, die es noch gar nicht gibt.
Und die vielleicht auch in ihrer Art und Weise uninteressant sind für die ganz Großen. Weil die nicht so groß sind,
dass... Noch, da sind wir wieder bei den 5 Jahren vielleicht. Ja. Ne? Also ich schaffe vielleicht was, die Marktführerschaft in dem Bereich. Und da entsteht dann ein Markt und die Großen switchen dann irgendwann um. Aber ich bin der Hero in dem Bereich und darum geht es immer.
Ja. Also ich glaube auch, dass das eben eher dieses vorwärtsdenkend und vorangehen ist, wirklich zu sagen... Ich sehe was oder ich denke mal über was nach, was nicht der Standardkram ist. Ich habe das auch oft, wenn man mit Leuten darüber redet, zu sagen, Leute, ihr könnt nicht auf einen Begriff, der oft gesucht wird, im höchsten Wettbewerb steht, das wird extrem schwierig. Du kriegst einfach nicht, also wenn du nicht genug Geld hast und genug Aufwand investierst, du kommst einfach nicht weit genug nach vorne.
Oder eine Idee hast, da sind oder wir wieder beim Thema. Idee, ne? Genau. Wenn es oftmals schon besetzt ist, das Thema, muss ich mir halt eine Kombination aussuchen zu dem Keyword, was in der Form noch nicht besetzt ist. Wo halt auch, und da sind wir wieder in normalen Bereichen, ja, wenn ich zu einem Redakteur in der PR-Arbeit gehe und sage, ja, ich habe hier irgendwie ein Thema X mit dem Begriff so und so, also nur im Hintergrund den Begriff, dann ist es natürlich für den Redakteur viel interessanter, wenn ich den jetzt neu kombiniert habe, weil es für ihn ja auch neuer, interessanter Content ist. Ja. Das heißt, wenn ich immer wieder diese alte Leier spiele, dann bin ich in allen Marketing-Systemen, die es so gibt, immer unattraktiv. Und einfach was Neues, Attraktives zu bringen, schafft halt mehr Aufmerksamkeit. Und das ist die höchste Marketing-Währung, die wir zurzeit haben. Aufmerksamkeit.
Und kommt zurück zu dem, was seit Menschen, so lange wie es Menschen gibt, wahrscheinlich schon immer funktioniert hat, auch wieder ein Begriff, der
seit... Jetzt erzähl nicht, dass wir Menschen sind, ja. Nein, wir haben uns digital verändert.
Wir sind noch nicht. Noch haben wir kein Implantat.
Alles Lüge.
Kommt vielleicht irgendwann mit der Apple Watch 5, aber dass sie dann irgendwie implantiert wird. Aber bis dahin bin ich noch nicht digitalisiert. Wir erzählen Geschichten. Ja. Und ich glaube, das ist es. Die Geschichtenerzähler, die eine gute Story haben, die eine neue Story haben, die eine neue Sichtweise haben, die eine neue Perspektive erzeugen bei dem, der es liest oder hört. Die verändern, glaube ich, auch den Zugang. Und dann kommst du aus diesem langweilig, habe ich schon 1000 Mal gehört, zu einer völlig neuen Art und Weise. Weil jeder, der, du ja auch, du bist ja auch schon ein paar Jahre auf dem Planeten Erde, genau wie ich, irgendwann sieht man Sachen wieder. Ne? Man sagt, jede Generation, letztens laufe ich mit jemandem, der, keine Ahnung, wer ist der? 20 Jahre jünger als ich. Und der sagt zu mir, wow, guck mal da,
also MW.
Nee. Sagt, wow, MW, da kann man sich selbstständig machen. Und ich bin vor Lachen fast vom Hocker gefallen und habe gesagt, ja, ja, jede Generation hat einmal MW durch. Ja? Also ich glaube, dass das auch, manche, die sind ja, manchmal denke ich, die gibt es immer noch, so wie unzerstörbar. Ja? Die tauchen da immer wieder auf, weil jede Generation durchläuft das und jede denkt dann, das wäre jetzt neu und eigentlich ist das schon mal gewesen. Also es ist gar nicht so neu. Was würdest du jetzt, um für diese Sendung zumindest zu einem Abschluss zu kommen, was würdest du jetzt jemand raten, der sagt, okay, ich habe verstanden, da draußen passieren Sachen. Ich habe auch verstanden, also in dieser Online-Welt, ich habe auch verstanden, dass da jetzt ein Zeitfenster existiert, in dem ich vielleicht was tun kann und auch sollte. Was ist der sinnvollste Weg? Natürlich auch das, unbenommen zu sagen, okay, nimm Hörer in die Hand oder schreib eine E-Mail, ja. Man kann dich ja kontaktieren, wenn man dich engagieren
durchaus
will. Durchaus, ja. Und was wäre deiner Meinung nach eine gute Vorbereitung, wenn jemand sagt, das stimmt, ich will mir meine Webseite mal unter einem anderen Aspekt angucken oder meine ganzen Online-Aktivitäten, die ich mache. Was würdest du empfehlen als Vorgehensweise? Wie macht man das?
Wenn du auf die Agentur zugehst oder grundsätzlich, wenn du auch was alleine machen willst, weil die Frage stellt sich ja oftmals eher für gerade Mittelständler und kleinere Unternehmen, dass die dann doch mehr selbst machen wollen. Genau. Also natürlich ist sehr viel, ja, vielleicht nicht so hundertprozentig verständlich von dem, was ich gesagt habe, für Leute, die sich noch nie mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt haben. Aber ich glaube, wenn man eine Internetseite hat, die bestimmte Inhalte schon hat, die man vielleicht aufgesetzt hat, die ja einer gewissen Grundlogik gefolgt haben, also wenn ich Produkt X habe, werde ich vielleicht auch über Produkt X was geschrieben haben, dann glaube ich, kann man selbst erstmal eine ganze Menge machen, indem man so eben zum Beispiel guckt, habe ich diesen Begriff X wirklich in meinem Titel, also in der Dokumentenbezeichnung, habe ich es in der Beschreibung mit drin, habe ich denn meinen Inhalt so aufgebaut, dass ich diese sogenannten H1-Überschriften in einer bestimmten Chronologie habe, sind meine Artikel oder die Produkte, die ich beschrieben habe, mit schönen Bildern ausgezeichnet, sind diese Bilder auch mit alternativen Texten beschrieben und sonst reicht es oftmals, sich einfach mit Herzblut mit dem Thema zu beschäftigen. Wir SEOs neigen ja oftmals dazu, wir sprechen dann von semantischer Anreicherung und so um ein Keyword herum. Wenn ich aber mich mit einem Produkt wirklich auseinandersetze, dann werde ich von alleine auf diese ganzen Begriffe kommen. Im Endeffekt probieren wir nur technisch was zu erzeugen, was jemand, der über, meinetwegen irgendein Sportler, der über seinen Sport schreibt und wirklich akribisch schreibt, der wird immer irgendwelche Wörter dazu nehmen, die einfach aus diesem Sport, aus dieser Interessenlage reinkommen. Und einfach sein Herz sprechen lassen und das, was man an Know-how mit reinbringt, einfach in die Texte verbauen. Dann passt das auch. Ich glaube, das ist der beste Rat, einfach das einfach erstmal zu machen, so strukturell das durchzugehen, wie das Dokument aufgebaut ist. Und Title und Description sind da erstmal die wichtigsten Sachen.
Und wenn er das nun hat und sagt, ja, das habe ich jetzt gemacht, also wir beide wissen, dass es richtig Arbeit und wenn man das dann mal durch hat, was macht er dann? Macht das dann Sinn zu sagen, ich suche jemanden und wenn er jetzt eine SEO-Agentur doch sagt, eigentlich würde das ja Sinn machen, ich meine, hol ja vielleicht auch einen Elektriker, wenn ich Kabel verlege oder einen Klempner, wenn ich Leitungen oder eine Dusche einbaue oder so, würde es dann nicht Sinn machen, auch eine SEO-Agentur zu holen? Wie finde ich denn nur eine, die was taugt? Ich meine, da kriegst du jeden Tag eine E-Mail, da steht, ich mache Ihnen SEO wie geht denn das? Wie finde ich
jetzt? Also die Frage ist, glaube ich, die allerschwierigste. Und in so einem Podcast neigt man immer dazu, für alle auch eine Antwort zu finden. Ich bin nach all den Jahren im SEO-Bereich, das ist die schwierigste Antwort. Wirklich jetzt ich weiß es gar nicht. Ich weiß, wie die Parameter sind. Also ich glaube, einen guten Suchmaschinenoptimierer kennt man daran, dass er halt irgendwie auch was publiziert, was von sich preisgibt. Irgendwie wie jetzt ich hier meinetwegen in einem Podcast sitze, dass er eben Spaß an dem Thema hat. Ich glaube, das zeigt sich durch so eine Kanäle. Ich habe jahrelang auch gepodcastet, mache eben eine Konferenz, habe eine Agentur, mache sehr viel anderes Zeug. Man sieht mich im Netz. Wenn man mich googelt, glaube ich, sieht man ziemlich schnell, dass da eine gewisse Leidenschaft dahinter steckt. Und da gibt's auch eine ganze Menge andere noch da draußen. Ja. Das Problem ist nur, dass die Leute, die dann so beschrieben sind, so ausgebucht sind oftmals, dass der normale Mittelständler auch in dem Budgetbereich gar keinen Zutritt zu diesen Leuten findet. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein normaler Mittelständler da sitzt, der irgendwie seine, sag ich jetzt mal, 300 Euro im Monat ausgeben kann für so eine Marketingmaßnahme, dann wird der ziemlich schnell an Agenturen geraten, die halt überhaupt nichts liefern dafür. Also der Stundensatz für normale Suchmaschinenoptimierer liegt bei mindestens 100 Euro, würde ich jetzt sagen. Und dann kann man sich schnell ausrechnen, wie viele Stunden man dafür kriegt, nämlich 3 bei 300 Euro im Monat. Und mit 3 Stunden, also da kann man nichts erwarten. Das ist halt ziemlich schwierig. Das heißt, im Kern muss erstmal eine Überzeugung da sein, in die Richtung will ich, weil das ist für mich genau das Richtige und da sehe ich meine Chance. Dazu muss man das Thema so ein bisschen zumindest mal verstanden haben und ein Buch gelesen haben oder so. Und dann ist es eine Vorinvestition, wie so vieles. Ich meine, wenn ich mich selbstständig mache, ich war jetzt wieder 2 Tage auf einem Seminar, da ging es nur darum, wie das im laufenden Betrieb mit den Vorausinvestitionen ist. Ja. Und das ist so eine Müsie-Diskussion, ja, dass so ein Beispiel war dieses Curved-Magazin von E+, was so irgendwie 1 Million gekostet hat irgendwie, und keiner so richtig verstanden hat in der Runde, warum jetzt E+ mit so einem ausgelagerten Magazin jetzt nach einem Jahr auf 1,5 Millionen Besucher pro Monat kommt. Eine reine Vorinvestition, hat sich überhaupt noch gar nicht, ist gar kein Break-Even da irgendwie, sondern eine Vision, dass ich erstmal den Traffic einsammeln will, um dann daraus was zu machen. Und so ist es eigentlich in der Agentursuche auch. Ich muss eine Vision haben, dass ich ein gewisses Geld in die Hand nehme, weil da irgendwas ist, was ich haben will. Irgendein Marktanteil, den will ich zu mir bekommen. Dieses Gerede von, ich kann alles 1:1 gleich irgendwie, also ich gebe 10 Euro aus und kriegt 10 Euro zurück. Das funktioniert halt ganz selten im Marketing.
10 Euro aus und 20 zurück, ne?
Das wollen die Leute, aber selbst wenn ich erstmal nur pari laufe, wäre es schon erstmal cool. Ja. Aber einfach erstmal den Kopf frei zu machen und zu sagen, nee, ich nehme 10.000 Euro für ein Jahr in die Hand und investiere erstmal, weil ich die Vision habe, mit einem guten Mann eine bestimmte Richtung zurückzukriegen.
Genau, da sind wir ja an einer interessanten Stelle. Ab wann würdest du sagen, macht das denn Sinn? Was ist denn ein vernünftiges Budget für jemand, also wenigstens im Einstieg, der sagt, ich bin Mittelständler, ich habe einen kleinen mittelgroßen Laden. Was macht denn wirklich Sinn? Wir beide sind uns einig, 300 Euro, naja, da kommst du von hier bis zur Türe, ja, da hast du noch nichts gemacht. Weil das sind 3 Stunden oder vielleicht 4, wenn du einen günstigen gefunden hast, der gut ist, der vielleicht gerade anfängt. Aber das trägt ja nicht weit. Was muss man wirklich ausgeben? Was ist ein vernünftiges Budget, um zu sagen, da kriege ich dann mittelfristig auch wahrscheinlich einen Return?
Also wenn ich sage mal, dass ich einen ganz normalen kleinen Betrieb habe, der eine Internetseite hat, wo es einfach nur darum geht, mal den Content gerade zu ziehen irgendwie und nichts weiter an Strategie und an operativen Geschichten da drin ist, glaube, dann kann man schon mit 1.000, 2.000 Euro schon ein bisschen was irgendwie auf die Straße bringen. Es ist zumindest besser wie nichts. Ja. Wie gesagt, da ist keine große Strategie dahinter, aber da kann man schon was machen irgendwie. Wie gesagt, wenn man an den richtigen gerät. Ja. Dazu muss man ein bisschen Recherche betreiben, zu gucken, wen gibt's da draußen, und die muss man dann auch fragen, ob die dann sowas in der Richtung überhaupt machen. In der normalen mittelständischen Betreuung reden wir eigentlich immer von monatlich mindestens 2.000 Euro. Das ist bei uns auch so, die man mindestens investieren muss, um strategisch in eine bestimmte Richtung in puncto Suchmaschinenoptimierung zu gehen.
Ja, und dann hast du auch einen gewissen Stundensatz, wo jemand mit Werkzeugen und Ahnung auch was bewegen kann. Genau. Weil das ist logisch, das ist bei allen Sachen so.
Genau. Also bei uns sind es, wir haben 100 Euro Stundensatz und also das sind 20 Stunden, davon kann man eine gewisse Sache machen, aber auch nicht alles machen. Nee. Also oftmals ist es ein schöner Einstieg, gerade für etwas größere Mittelständler, einfach zu gucken, ja, was machen die denn da überhaupt? Und in der Regel geht es sowieso dann höher, weil die Leute dann verstehen, in welche Richtung es geht. Entweder sie verstehen es nicht und sagen, da kommt nicht zurück, oder sie sagen, ja, ich verstehe irgendwie die Richtung, das ist genau die richtige Richtung, wo ich hingehen will, und ihr seid auch die Richtigen, und dann wird das Budget meistens sowieso aufgestockt. Ich glaube, wenn erstmal der Knoten geplatzt ist, dann verstehen die Leute auch das System. Aber erstmal ist es natürlich irgendwie Geld in ein System geben, was man nicht versteht. Und das ist immer ein Problem.
Ja, klar. Super. Wenn die Leute dich erreichen wollen, wie kriegen sie dich am einfachsten erwischt? Webseite?
Ja, Webseite, Sumago-Webseite. Ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was fürs Auge. Wir haben ja ein bisschen uns gewandelt in Richtung markenorientierte Suchmaschinenoptimierung. Wir haben probiert, den Begriff ein bisschen zu ändern, weil wir natürlich uns auch selbst weiterentwickeln. Wir machen im Kerngeschäft noch 60% SEO-Betreuung, aber machen mittlerweile natürlich auch schon ein paar andere Sachen, die mehr im Brandbuilding anzusiedeln sind, die aber super kombinierbar sind. Also ich habe in dem Markenaufbau sehr viele Lösungen und Antworten gefunden, die sich im SEO nicht erschlossen haben für mich. Also für mich wachsen die Felder so zusammen. Die Lösungen für SEO liegen jetzt oftmals in anderen Marketingfeldern und die probiere ich sinnvoll zusammenzubringen.
Da machen wir einen anderen Podcast mal zu, gerne, weil das interessiert mich auch immer, was du da hier so ausdenkst. Und was ich sehr interessant fand, das sage ich in der Zwischenzeit auch, je länger ich in einem Feld bin, desto weniger eindeutig wird die Antwort. Ja, hast du vorhin auch gesagt.
Ja, es wird, muss ich ehrlicherweise sagen, auch, wirst du auch kennen, irgendwann auch langweilig irgendwie. Also wenn du einen gewissen Wissensstand hast, also so ist es bei mir zumindest gewesen, dann ist es natürlich alles effektiv und man kann arbeiten, aber man entwickelt sich ja persönlich nicht mehr weiter. Und dann probiere ich mir halt irgendwelche Sachen dazu zu nehmen, die halt wirkungsvoll sind, auch vielleicht jetzt gerade modern und wirkungsvoll sind, die mich halt wieder neu herausfordern. In meinem Bereich ist es sehr stark Video und Foto, was ich jetzt dazu nehme, Brandbuilding, sind ja alles so gerade Visualisierung in dem Zusammenhang. Und da habe ich super viel zu lernen, habe jetzt super viel Spaß wieder an dem Thema und sind alles Lösungen, die direkt auf Suchmaschinenoptimierung einzahlen und cooler geht's doch gar nicht.
Das machen wir im nächsten Podcast. Marco, danke, dass du heute hier warst.
Bitte, bitte.
Und an die Hörer, danke fürs Hören. Und wie immer, nicht vergessen,
es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.